Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag.
Darf man, kann man, soll man vielleicht eine Szene schneiden, wenn es in diesem Fall einer meiner Schauspieler, die ich sehr verehrt habe und verehre, wehtut? Darf man das? Kann man einen Film im Nachhinein kürzen? Ich bin mit der Frage ziemlich allein, muss ich sagen, und ich bin auch ratlos.
Wim Wenders bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises am Wochenende. Er spricht über den Film Falsche Bewegung aus dem Jahr 1975, in dem die damals 13-jährige Nastassja Kinski halbnackt zu sehen ist. Nastassja Kinski möchte, dass die Bilder herausgeschnitten werden. Wim Wenders ist, wie man hören konnte, ratlos. Gleich ein Gespräch mit der Filmwissenschaftlerin Heike Knippel über den Umgang mit problematischen Szenen im Film. Außerdem ein Blick auf die Ukraine, in der sich die Kulturinstitutionen gesteigerten russischen Angriffen ausgesetzt sehen, dazu Theater in Berlin und Hamburg. Wim Wenders hat bei der Verleihung der Deutschen Filmpreise um eine Diskussion gebeten. Wir haben das gerade gehört. Wie sei umzugehen mit dem Wunsch einer Schauspielerin, die als Kind nackt im Film zu sehen war, das bis heute ist und möchte, dass sich das in Zukunft ändert? Ich habe die Filmwissenschaftlerin Heike Knippel von der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig, die zugleich Herausgeberin der Zeitschrift Frau und Film ist, gefragt, ob eine solche Diskussion notwendig ist.
Ich denke, es ist sinnvoll, eine Diskussion zu führen, aber nicht so, wie Herr Wenders sie vorschlägt. Wenn man diese Dinge bespricht, dann sollte man zunächst die historische Dimension des Films als Medium mit in Betracht ziehen, zu der es gehört, dass Filme immer verändert wurden und das, was rausgeschnitten, umgeschnitten oder in irgendeiner Weise modifiziert wurde. Viele Jahrzehnte war das ein Ergebnis von Zensurmaßnahmen. Filme wurden aber auch umgeschnitten aus Gründen der Vermarktung in anderen Ländern, kulturelle Anpassungen. Filme wurden verändert, weil historische Gegebenheiten sich geändert haben. Also ein Film besteht aus Fragmenten und ist zusammengeschnitten. Der ist kein festes Stück, so wie ein Bild beispielsweise, ein Gemälde. Film ist ein technisches Medium und der Schnitt gehört dazu. Insofern würde ich es aus dieser Perspektive diskutieren und nicht aus der Perspektive, wenn ich mich recht entsinne, wie Herr Wenders das vorschlägt, dass es sein Privatproblem ist, wie er jetzt damit umgehen soll.
Formaljuristisch ist Wim Wenders der Rechteinhaber. Müsste man vielleicht auch an dieser Regelung, dass der Regisseur, die Regisseurin, die alleinige Rechteinhaberin ist, etwas ändern?
Nein, die Rechtslage ist, wie sie ist. Es gibt immer Rechteinhaber, die entscheiden darüber, wie mit dem Film verfahren wird. Aber Rechteinhaber können natürlich Diskussionen, die geführt werden, mit in Betracht ziehen. Wenn man das andere Beispiel nimmt, die Rechte an den Tatort, der auch von Frau Kinski moniert wurde, hat der NDR und der hat den Teil herausgenommen.
Jetzt spricht Wim Wenders von einem Kunstwerk. Sie sagen, ein solcher Film ist nicht unbedingt ein Kunstwerk, beziehungsweise kein Kunstwerk, das es nur einmal in einer Form gibt, sondern ein Film ist immer im Fluss. Da gibt es unterschiedliche Formen und unterschiedliche Fassungen. Was bedeutet das denn für den Umgang mit solchen Filmen? Kann man einfach eine Szene rausschneiden?
Ja, natürlich. Die Frage ist, warum man die Szene herausschneidet. Und ich finde, sich dagegen zu verwehren, dass eine staatliche Zensur zum Beispiel, die den Herausschnitt von Szenen verlangt, ist durchaus berechtigt. Dass Herr Wenders sich dagegen verwehrt, die Szene herauszuschneiden, ist absolut nachvollziehbar. Aber das ist immer ein Aushandlungsprozess. Das Problem ist ja auch, Film ist ein Kollektivmedium. Das heißt, es sind immer ganz viele Personen daran beteiligt, einen Film herzustellen. Und das Herr Wenders die Rechte hat, heißt nicht, dass er die gesamte Autorschaft über den gesamten Film hat. Und es ist historisch ein Problem, dass gerade den Schauspielerinnen keine Autorschaftsrechte zugestanden werden. Und man könnte angesichts der aktuellen historischen Situation sagen, dass man dies der Schauspielerin in dem Fall jetzt nur endlich mal zugesteht.
Gibt es denn eine etablierte Praxis? Gibt es Beispiele dafür, wie vorbildlich umgegangen wurde mit problematischen Szenen in Filmen?
Nein, das gibt es nicht, denn da lässt sich ja nichts verallgemeinern. Man kann immer davon ausgehen, dass wir in der derzeitigen, gegenwärtigen Situation, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse verändert haben, dass gesellschaftliche Diskussionen sich verändern und insofern sich auch die Perspektive auf einen solchen Film ändert und dass man in Betracht ziehen kann, dass diese gegenwärtige Perspektive vielleicht mindestens so relevant ist wie die, die damals der Autor, der ja sowieso nicht der Alleinautor ist, auf den Film hatte. Ich finde es in der heutigen Situation angemessen, einer Schauspielerin ein Mitspracherecht zu geben, zumal die Schauspielerin es gut begründet und ja keine großartigen Ansprüche erhebt, sondern Rücksicht auf sie selbst einfordert.
Die Filmwissenschaftlerin Heike Klippel zur Diskussion über eine Nacktszene der damals 13-jährigen Nastassja Kinski in Wim Wenders Film »Falsche Bewegung«. Ein Wal hat wochenlang die Schlagzeilen bestimmt und sogar einen Namen bekommen: Timmy. Timmy ist tot, aber ein anderer Wal scheint sehr lebendig zu sein, denn er singt sogar. Der Gesang des Pottwals heißt eine verschollene Oper von Giacomo Puccini, die das Deutsche Theater in Berlin wiederentdeckt haben will. So jedenfalls das Setting gestern Abend auf der Bühne. Und das hat Uwe Friedrich für uns gesehen. Uwe, was ist denn das für eine Oper? Keine, oder?
Diese Oper gibt's natürlich nicht. Il Canto del Capodoglio, die da entdeckt worden sein soll, ist eine Chimäre. Aber der Anlass für einen riesigen Theaterspaß in nur 90 sehr komprimierten und sehr gut getimten Minuten, erfunden von Heiner Bomhard, der auch die Musik beigesteuert hat und den Text, der mit dem Ensemble zusammen dann nochmal erarbeitet wurde. Setting ist die Konzeptionsprobe dieser Oper auf einem kleinen Holznudelbrett im Hof des Deutschen Theaters. Die Konzeptionsprobe ist ja die, wo alle zum ersten Mal zusammenkommen und der leicht größenwahnsinnige Regisseur Kraschnik erklärt, was er will.
Es ist eine Oper, echt?
Ich glaube, das ist...
Was, Oper? Wir sind hier im Sparrecht-Theater.
Wow. Lasst euch doch mal auf was ein.
Also ich singe wahnsinnig gerne.
Ich hätte da ein paar Fragezeichen.
Diese Fragezeichen kommen von besagtem Regisseur. Man kann schon an diesen Berserker-Choreografen Regisseur Hans Kresnik denken, der sich genauso durch Proben gepflügt hat, wie das hier gezeigt wird. Es gibt eine überambitionierte Regieassistentin, einen total verpeilten Dramaturgen, der vor lauter Nachdenken nicht mehr weiß, worüber er nachdenkt, und einen Schauspieler, der gerade schon Einspruch erhoben hat, weil es nämlich ein Sparrecht-Theater sei.
Ja, das ist die Frage. Wenn es keine Oper ist, was ist denn dann der Abend? Sparrecht-Theater?
Es ist eine Farce, es ist ein riesiger Spaß, viele theaterinterne Witze, ja, aber ich glaube, die kann man auch verstehen, wenn man einfach nur gerne ins Theater geht, und es gibt ganz, ganz viel Musik. Auch da können wir mal hören, ob Sie den erkennen.
Zeit, die wir mal hatten.
So klampft natürlich nur Wolf Biermann, der ja auch früher um die Ecke gewohnt hat. Natürlich eine Berliner verehrte Lokalgröße. Außerdem tritt noch auf Till Lindemann, der Sänger von Rammstein, mit seinem Growling. Reinhard May zum Schluss. Und da zeigt sich die ganze Stärke dieses Abends von Heiner Bomhard. Denn er kommt wieder mit der Gitarre. Es hat ein bisschen was Kitschiges, wie diese Lieder von Reinhard May ja gerne haben können. Dann geht's aber um die Liebe zum Theater, die diesen ganzen Abend durchzieht, und auf einmal wird's doch ganz rührend sogar, wenn über die Gefährdung dieses Gebäudes, die darum gelegte Rahmenhandlung ist, nämlich dass Jeff Bezos und Elon Musk das Deutsche Theater abreißen wollen, um dort eine unterirdische Rüstungsfabrik zu bauen unter tatkräftiger Mithilfe unseres Bundeskanzlers Friedrich Merz.
Das ist jetzt ein ziemlich absurdes Setting, aber trotzdem eins, das vielleicht auch ein Kernchen Realitätsbezug hat?
Hat es auf jeden Fall, denn immer dann, wenn es ernst wird, wenn es halt wirklich ums Theater geht und was wollen wir denn, was wollen denn die Theatermacher, merkt man auch eine große Ratlosigkeit. Und dann gibt es so Momente von zum Beispiel Jannik Maudrich, der diesen Schauspieler, den jungen Schauspieler spielt, der er auch selber ist, ein junges Ensemblemitglied am Deutschen Theater, hält einen großen Monolog, wo man auch merkt, na, diese ganzen Sprechblasen, das ganze Pathos, vielleicht sollten wir das mal sein lassen, sondern einfach sagen, Theater ist Verschwendung. Theater kann hier auch wirklich Spaß machen. Heiner Bomhardt ist zum Glück kein neuer Lessing und kein neuer Goethe. Das kann auch wirklich Spaß machen in diesem Sommertheater und dann doch eine ernste Bedeutung haben.
Der Gesang des Pottwals und, wie wir gehört haben, vieler anderer im Deutschen Theater in Berlin. Ein großer Spaß. Uwe Friedrich hat das gesehen. Vielen Dank. In der letzten Woche hat Russland massiv auch die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen und dabei wieder auch Kulturstätten getroffen. Das Tschernobyl-Museum wurde durch einen direkten Raketentreffer schwer beschädigt und ist in Brand geraten. Das Museum schätzt, dass 40% der Ausstellungsstücke verloren sind. Kilian Heck ist Professor für Kunstgeschichte an der Universität in Greifswald und zweiter Vorsitzender des Ukraine Art Aid Centers. Das ist ein Verein, der Hilfslieferungen für ukrainische Kulturinstitutionen organisiert. Ich habe ihn gefragt, ob durch die direkten und massiven Angriffe auf Innenstädte wie die von Kiew die Bedrohungslage für die Kulturstätten noch ernster wird.
Ja, natürlich tun sie das in dieser Massivität, wie das in der letzten Woche erfolgt ist, haben wir das seit 2022 bislang nicht gesehen. Und man merkt doch, dass jetzt ganz insgesamt die Kultur auch Ziel, auch Objekt der russischen Angriffe geworden ist.
Ja, Russland selbst droht mit der Wiederholung solcher Angriffe auf die Städte, während in der Ukraine die Munition für die Flugabwehr fehlt. Russland spricht aber immer von Kollateralschäden, also es seien keine gezielten Angriffe. Sehen Sie im russischen Vorgehen also eher eine Strategie, nämlich die Kulturstätten und damit die Kultur auch direkt anzugreifen?
Also zumindest wird es sehr, sehr billigend in Kauf genommen und ich glaube auch tatsächlich sagen zu können, dass es absichtsvoll passiert. Denn was da in Kiew passiert ist, hat nicht nur eine Kulturstätte wie etwa das Tschernobyl-Museum getroffen, das wirklich komplett zerstört wurde. Man hat eben, wie Sie sagen, 40% Verlust, was die Exponate angeht, sondern es hat eben auch das Opernhaus getroffen, die Jaroslav Mudry oder Jaroslav der Weise Bibliothek. Es hat die Philharmonie getroffen, das Konservatorium getroffen, also sehr viele Kulturstätten auf einmal und dann einfach nur so salopp von Kollateralschäden zu sprechen, das scheint mir ein wenig billig zu sein. Also da muss man wirklich mit einer sehr absichtsvollen Attacke auf die ukrainische Kultur rechnen.
Hat sich da eigentlich im 5. Kriegsjahr des vollständigen russischen Angriffs sowas wie eine Routine entwickelt, in der Museumsarbeit zum Beispiel?
Ja, ganz zweifellos. Also man hat zum Beispiel auch, das habe ich eben nicht erwähnt, das Nationale Kunstmuseum in Kiew ja auch getroffen. Zumindest sind da die Scheiben zu Bruch gegangen und auch viele Objekte waren nach wie vor übrigens in dem Museum. Also es ist nicht alles ausgelagert, weil man das quantitativ nicht machen kann. Aber dennoch merkt man, dass die eine unglaubliche Routine haben, tatsächlich den Museumsbetrieb auch noch in einer gewissen Form, also so etwa Sonderführungen und dergleichen, aufrechtzuerhalten. Also es ist nicht so, dass die Museen nur verbarrikadiert sind und nicht mehr tätig sind in ihrer üblichen Arbeit, also der konservatorischen Arbeit eben, aber auch für die Besucher zumindest partiell oder temporär geöffnet bleiben. Denn ich sage es nochmal, das ist ganz entscheidend wichtig, um den Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer aufrechtzuerhalten.
Diese Angriffe auf die Kulturstätten, von denen Sie sagen, die sehen schon sehr gezielt aus, lassen die sich einordnen in die Geschichte Russlands und der Ukraine oder sind die tatsächlich nur bezogen auf die derzeitige Auseinandersetzung, also auf den Angriffskrieg Russlands?
Ja, da würde ich tatsächlich jetzt auch aus einer ganz aktuellen eigenen Erfahrung hier antworten wollen. Ich war gestern in Bad Ems. In Bad Ems in Rheinland-Pfalz wurde 1876, genau vor 150 Jahren, der sogenannte Emser Erlass durch den Zaren Alexander II. Unterzeichnet. Und der sah damals die endgültige Unterdrückung, das endgültige Verbot des Gebrauchs der ukrainischen Sprache vor. Und da kann man doch sagen, dass damals bereits eine Tendenz nicht nur erst angefangen, sondern weiter ihren Fortgang nahm, der Ukraine ihre Identität in Form der Sprache und der Kultur nehmen zu wollen. Und das ist etwas, was, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Genoziddefinition von Raphael Lemkin schließen möchte, der dieses für die UN nach 1945 tat, dann hat Lemkin gesagt, dass das bereits zu einem Genozid an einem Volk gehört, dessen Sprache und dessen Kultur zu unterdrücken und vernichten zu wollen. Wenn man das alles im Hinterkopf hat, kann man nicht umhin darauf zu schließen, dass es auch Russland jetzt aktuell darum geht, mit der Zerstörung der Kulturstätten ganz gezielt die Ukraine, die ukrainische Kultur zu zerstören und klein zu machen und sozusagen damit den Anfang einer Okkupation oder einer Übernahme der Ukraine zu nehmen. Und man merkt ja doch die Verschärfung der Attacken eben jetzt auf Kiew ganz, ganz deutlich. Und da ist diese Absicht eigentlich überhaupt nicht mehr zu verkennen.
Wenn das gezielte Angriffe sind, dann wären das Kriegsverbrechen. Dokumentiert man denn in der Ukraine für mögliche spätere Anklagen diese Vorgänge ganz genau?
Ja, das wird ganz genau registriert, auch gezählt. Man weiß sehr genau, was eigentlich inzwischen schon alles zerstört wurde, welche Orte der Kultur vernichtet wurden. Es sind ja auch viele kleine Orte, die wir gar nicht so kennen. Wir haben jetzt über Kiew geredet, aber zum Beispiel das ein Museum in einer mittelgroßen Stadt Konotop im Oblast Sumy, das ist eher nördliche Ukraine, ist auch vor kurzem eigentlich komplett zerstört worden. Eben auch wieder ein Museum, komplett ausradiert worden. Das ist einfach ein ganz gewaltiger Angriff auf die ukrainische Kultur.
Kilian Heck vom Vorstand des Ukraine Art Aid Centers über zunehmende und mutmaßlich systematische Angriffe auf Kulturinstitutionen in der Ukraine durch Russland. Das Festival Körperstudio Junge Regie in Hamburg, das fördert seit rund 20 Jahren junge Talente in der Theaterregie, unter anderem mit einem mit 10.000 Euro dotierten Preis. Mitgetragen wird das Festival von der Hamburger Theaterakademie, der Kulturbehörde und unterstützt vom Deutschen Bühnenverein. Seit Mittwoch zeigen dort Absolventinnen und Absolventen aller Regieinstitute im deutschsprachigen Raum Projekte aus Wien und Zürich, Salzburg und München, aus Ludwigsburg, Frankfurt und Berlin, aus Gießen und Hildesheim sowie von den Volkfangschulen in Essen und Bochum. Michael Lages hat das gesehen und kennt die Preisträgerinnen und Preisträger.
Noch vor der Freude über den Jury- oder den Publikumspreis kam die Warnung. In einer gemeinsamen Erklärung wiesen die Dozentinnen und Dozenten von den universitären Regieinstituten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz darauf hin, wie groß die Bedrohung inzwischen sei für die eigene Arbeit, für die akademischen Institute. Besonders in Österreich hatten während der Hamburger Festivalwoche Kulturschaffende gegen die massiven Kürzungen im Kultur- und Wissenschaftsbetrieb protestiert. Die Ausbildung auch im Fach der Theaterregie sei fast überall im Kern gefährdet. Manche und mancher mochte sich da erinnert fühlen an die Worte vom Bühnenvereinspräsidenten und Hamburger Kultursenator Carsten Brosda, der die zentrale Herausforderung gerade im Theater beschworen hatte vor den jungen Talenten, die Fähigkeit zur Utopie.
Diese Chance des als ob, das große Geschenk, das man in den Künsten im Allgemeinen und am Theater im Speziellen hat, ist das Spielen. Also das ist eine andere Form des Widerstandes als den ich sonst in der Gesellschaft habe, weil ich nicht nur benennen muss, was alles schief läuft, sondern Sie, ihr alle, habt die grandiose Chance, einfach zu sagen, vergessen wir den Quatsch und überlegen mal, was es noch sein könnte.
Jede der 12 Produktionen im Wettbewerb hat bewiesen, wie produktiv die Regisseurinnen und Regisseure in Bewegung sind, wie essentiell und existenziell sie die Zeit und die Welt erforschen und dass sie genauso grundsätzlich auf die Kraft, die Mittel und Methoden gerade des Theaters setzen. Ob sie den AIDS-Tod thematisieren oder die verzweifelte Suche nach Identität, selbst in größter politischer Gefahr, ob sie frei assoziierend oder eher ungeordnet über die Widersprüche zwischen Wahn und Wirklichkeit resonieren oder eher zynisch die augenscheinliche Unausweichlichkeit immer neuer Schrecken des Krieges an die Theaterwände minetekeln, immer sind die Theaterleute ganz nah dran am Sound der eigenen Zeit. Gelegentlich werden wir, das Publikum, hineingezogen in Geschichten von großer Fremdheit, etwa am letzten Tag in Franz Kafkas fragmentarische Fabel vom Prozess.
Hallo Herr Kahr. Möchten Sie was trinken, Herr K., zur Feier des Tages? Sie haben doch heute Geburtstag.
Verstört ziehen wir hier als Josef K. von Station zu Station eines Kafka-Parcours, der aus München nach Hamburg kam. Und wir leiden mit, wenn junge Frauen von der Unterdrückung in fundamental islamischen Ländern berichten, auch von Genitalverstümmelung, und sich und uns dabei fragen, wo er denn wohl bleibt, der gütige Gott, den sie doch lieben sollen, der aber all das Schreckliche geschehen lässt.
Vielleicht ist er ja schon da. Oder in uns.
Post Haram, die schmerzhaft widerständige Produktion von Niusha Azari, entstanden an der gastgebenden Hamburger Theaterakademie, erhielt den Publikumspreis des Festivals. Und das hier ist die Inszenierung, die die Jury am meisten überzeugte. Eine Art Epitaph auf die vor immerhin 37 Jahren eben nicht verschwundene DDR. Ich vermisse sie halt schon, so der Titel. Untertitel: Die ostdeutsche Fassung bewahren. Elisa Künast, die aus Jena stammt, hat das Projekt an der Hochschule für Musik und Darstellende Künste in Frankfurt inszeniert. Anna Stiede spielt eine zeitgenössische Umsiedlerin von Ost nach West, die uns das Publikum animiert, die Kisten zu packen für den Umzug, und die derweil am Telefon immer wieder mit der Mutter spricht, die vor 40 Jahren fast geflüchtet wäre.
Die Abend ist dann auch gelassen. Aber du da, wer du bist, du kannst dir das ja aussuchen. Ich weiß nur nicht, ob du wirklich alles mitnehmen solltest. Manchmal ist es auch gut, sich von Sachen zu trennen. Wie darf man mit ausmisten?
Ziemlich mutig ist dieser Abend, weil er das Publikum so gründlich einbezieht. Sehr komisch ist das Stück der Preisträgerin und sehr traurig, wenn, auch am Telefon, die Oma singt über sich selbst und das Land. So stark kann Theater sein. Wie keine andere Kunst geht es unter die Haut.
Michael Lages mit Eindrücken vom Festival Körperstudio Junge Regie in Hamburg. Der irische KZ-Überlebende Tomi Reichenthal ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Alrung.
Der 1935 in der Slowakei geborene Reichenthal wuchs in der Slowakei auf. 1944 wurde er gemeinsam mit seiner Mutter, seinem Bruder und seiner Großmutter nach Bergen-Belsen verschleppt. Dort starb seine Großmutter ein Jahr später im KZ. Bei Tomi Reichenthals Befreiung war er 9 Jahre alt und kehrte dann in seine Heimat zurück, bevor er 1949 nach Israel emigrierte. 60 Jahre lang hatte er daraufhin nicht mehr über seine Zeit im KZ sprechen wollen. Erst später brach er in mehreren Dokumentarfilmen sein Schweigen, in denen er unter anderem darüber sprach, wie schmerzhaft es war, als er als erwachsener Mann nach Bergen-Belsen zurückkehrte.
This was something that I never thought I will ever do. In my mind I never thought I will ever go to Belsen. But I think I was ready. And it was very important that I do this journey.
Im Jahr 2011 veröffentlichte Reichenthal auch seine Autobiografie. Für sein Engagement erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen. Das Berliner Maxim Gorki Theater sieht sich handlungsunfähig und schlägt Alarm. Grund dafür seien die ausgesprochene Kündigung der Werkstattflächen schon zum Jahresende, heißt es in der Pressemitteilung des Gorki Theaters. Dadurch treibe man bewusst die Handlungsunfähigkeit des Hauses weiter voran. Ohne eigene Produktionsstätten drohe der Kultureinrichtung die Abwicklung. 240 Mitarbeitende wären davon betroffen. Für diese existenzielle Krise macht das Gorki-Theater sowohl die Stiftung Oper Berlin als auch den Stiftungsrat verantwortlich. Den Vorsitz für letzteren hat der Finanz- und zugleich Kultursenator Stefan Evers inne. Bisher hatten die Werkstätten einen symbolischen Euro als Mietpreis gezahlt. Das soll jetzt offenbar geändert werden. Der deutsch-amerikanische Dirigent Avon Rogister wird neuer Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein. Das hat der Aufsichtsrat der Oper in seiner Sitzung heute bestätigt. Der 46-jährige Rogister arbeitet an mehreren bedeutenden Opernhäusern, darunter der Met in New York, dem Opernhaus Zürich und der Deutschen Oper Berlin. Ebenso ist er auf Festivals wie dem Glyndebourne Festival oder dem Festival d'Aix-en-Provence vertreten. An der Deutschen Oper am Rhein übernimmt er ab August 2027 für zunächst 5 Jahre die Position eines Generalmusikdirektors.
Die Kulturmeldung mit Antje Allroggen. Vielen Dank. Die Eskalation im Libanon, gestoppte Verhandlungen zwischen Iran und USA und der Streit um die BAföG-Reform. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.